Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Und hier ist der Popkultur-Wochentalk. Hallo zusammen. Heute schauen wir uns an, wie die aktuellen Kriege in Nahost auf Social Media verarbeitet und beeinflusst werden. Das ist ein Thema, das unseren deutsch-marokkanischen Kollegen und Autor Mohammed Amjahid besonders beschäftigt. Hallo und willkommen.
Hallo.
Was fällt dir denn da auf? Also hat sich da was verändert bei der Online-Verarbeitung von Krieg und Elend?
Auf jeden Fall kann man beobachten, dass bitterer Witz und Satire die Menschen dazu befähigt, überhaupt diesen Schmerz und die Angst auch zu verarbeiten. Das ist sehr spannend mit zu beobachten.
Da werden wir uns gleich Beispiele anhören. Und zweiter Gast heute freue ich mich, Franziska Clemens, Redakteurin bei Table Media. Herzlich willkommen, hallo.
Hi, ich freue mich.
Ja, und du hast das Thema Reality-TV-Formate und Queerfeindlichkeit mitgebracht. Was ist dir da speziell aufgefallen? Wie ist deine These dazu?
Also ich frage mich, inwieweit Reality-Formate wie Kaulitz und Kaulitz oder auch das bald wieder startende Princess Charming dabei helfen können, Queerfeindlichkeit eben abzubauen, die wir gerade wieder ganz besonders viele beobachten jetzt im Pride Month.
Mhm. Jede Menge also zu besprechen und allen, die uns zuhören, dabei ein herzliches Willkommen. Hier ist der Kompressor mit dem Popkultur-Wochentalk. Gäste sind meine Journalistenkolleginnen Franziska Clemens und Mohammed Amjahid. Ja, und einer von uns dreien kann Arabisch. Das ist durchaus hilfreich, um zu verstehen, was in den sozialen Medien abgeht, seit die Hamas Israel überfallen hat und in der Folge dann der Krieg in Gaza und auch der gegen den Iran losging. Mohammed, du stellst fest, dass soziale Medien längst Räume der Kriegführung selbst geworden sind und auch der staatlichen Meinungsbildung. Also was passiert da?
Und das lang vor dem 7. Oktober. Also da kann man auch sehr gut nachvollziehen, dass Social Media, das Internet selbst auch Räume der Kriegsführung geworden sind. Ich war mal vor 10 Jahren als Reporter in Tel Aviv bei einer Unit von der IDF, von der israelischen Armee, wo SoldatInnen saßen und tatsächlich nichts anderes gemacht haben, als nur Social Media zu machen. Und das kann man auch für die iranische Seite zum Beispiel beobachten, aber auch für Organisationen, Terrororganisationen wie die Hamas. Und gleichzeitig spielt im Nahen Osten auch Social Media für normale Menschen, für BürgerInnen einfach auch eine große Rolle, um das Erlebte zu verarbeiten.
Ja, und würdest du sagen, das ist hauptsächlich problematisch wegen Desinformation oder was nutzt es im Grunde genommen, dass man diese ganzen Emotionen und alles, was man da jenseits der reinen Fakten da reinballert, eigentlich in dieser Situation in der Lage?
Also Desinformation ist ein großes Thema, ein großes Problem im Zeitalter der KI sowieso. Beispiele zum Beispiel Fake-Bilder von Tel Aviv in Trümmern und dann postet jemand, eine Rakete ist eingeschlagen und das stimmt einfach nicht. Oder auf der anderen Seite eben vom IDF dann auch Propaganda und Fake News eigentlich verbreitet, um die Leute auch so ein bisschen zu verunsichern. Für die Menschen selbst spielt vor allen Dingen, glaube ich, Humor eine große Rolle. Das kann man überhaupt gar nicht so gut nachvollziehen, wenn man das vielleicht zum ersten Mal hört. Die Kollegen von Social Media bei Deutschlandfunk Kultur haben ein Reel dazu gemacht gestern über Memes im Krieg. Wer möchte, kann dort auf der Instagram-Seite nochmal kommentieren. Aber das ist wirklich ein guter Coping-Mechanism für sehr viele Menschen.
Ja, bevor wir dann noch gezielt drauf kommen, wüsste ich aber gerne, die IDF, meinst du, verbreitet Desinformation?
Ja.
Das ist ja schon eine steile These, würde ich sagen.
Das ist keine These, das ist Recherche, kann man bei Haaretz auch nachlesen. Das ist einfach Wissen. Aus deutscher Perspektive, wo es auch manchmal eben ein großes Unwissen gibt, ist es nicht bekannt, aber ich kann da nur dafür plädieren, auch in andere Medien und andere Sprachen nochmal zu schauen, um eben diese Realitäten auch mitzubekommen.
Vielleicht, dass wir schon mal ein kurzes Beispiel hören und dann eben auch Franziska mit hereinkommt ins Gespräch. Vielleicht, dass wir diese Satire oder dieser Humor, mit dem da teilweise mit der Situation umgegangen wird, mal kurz uns anhören. Da gibt es auf TikTok und Insta wirklich eine ganze Menge Material. Wie gesagt, ich bin darauf angewiesen, dass Mohammed oder wir das übersetzt. Was passiert da?
Also, das ist eine meiner Lieblingsstories. Sorry, ich darf nicht lachen, weil das ist eine Frau aus Ägypten, die sich selbst filmt und die die Geschichte erzählt, wie sie 2010 in einem Sammeltaxi neben so einem alten Baba saß und der hat ihr gesagt, du hast ja als junge Person überhaupt gar nichts erlebt in deinem Leben und sie wünscht sich, in die Vergangenheit reisen zu können und wieder in diesem Sammeltaxi zu sitzen, um ihm zu sagen, hier der dritte Weltkrieg und wir können tatsächlich auch live auf Social Media mit uns das anschauen und es stimmt überhaupt gar nicht, dass man 60 plus sein muss, um etwas erlebt zu haben. Und das klingt, ihr müsst jetzt performativ alle lachen,
das ist
weil es ist ein bisschen zynisch tatsächlich, aber es holt viele Millennials und Gen Zs auch ab in der heutigen Situation.
Franziska, was hast du für Gedanken dazu?
Also ich finde, wir sehen hier so mehrere Phänomene wieder. Ich bin erstmal total dankbar für die Beispiele, die du mitbringst. Wir sehen hier erstmal wieder so den typischen White Gaze darauf, dass wir überhaupt so überrascht davon sind, dass Menschen mit Humor davon umgehen, zeigt ja, dass wir sehr an unserer Realität, die hier gerade keinen Krieg erleben muss, keine größere Krise, dass wir sehr in diesem Alltag drin sind. Denn dass ich irgendwie, wenn ich die ganze Zeit diese Bedrohung vor mir habe, entweder schon Krieg erleben musste oder eben wie beispielsweise im Libanon, lebend die ganze Zeit Angst davor habe, dass er bald kommen wird, einen Umgang, einen Alltag finden muss, ist ja irgendwie auch total logisch. Und ich glaube, das fehlt dann auch oft in unserer Berichterstattung. Das haben wir erst neulich wieder gehört bei Diskussionen von eben aus der Region stammenden Journeys, die für unsere Region berichten über beispielsweise Gaza, dass wir viel zu, oder auch aus der Ukraine hören wir das Gleiche, dass wir viel zu sehr darauf gepolt sind, es muss alles ernst sein, es muss alles Krieg sein, es muss alles in dieses stereotypischen Bilder reinpassen, und das, was du uns hier jetzt zeigst, ist ja eigentlich, führt viel näher wahrscheinlich an das Leben, an den Umgang damit heran. Außerdem muss man ja auch sagen, dass das auf Social Media, wo wir so eine Flut von Grausamkeit sehen, auch noch etwas anderes zur Seite stellt und Humor irgendwie dann hilft, mit dem Unerträglichen umzugehen für die Betroffenen, I guess.
Ich weiß nicht, ob ihr auch so Friends habt, Max und Franziska, aber aus dem Libanon, aus Israel, aus Palästina, aus Ägypten schicken mir ganz viele FreundInnen von mir so Reels, also Flut tatsächlich. Und manchmal sitze ich da und denke mir, soll ich die jetzt wirklich diese 10 Reels und TikToks mir angucken? Heute bin ich sehr dankbar und möchte an dieser Stelle offiziell meinen Friends danken, dass sie mir das gezeigt haben, dass ich in ihre Algorithmen gucken konnte. Und dass im Libanon zum Beispiel wegen dieser sehr gewaltvollen Kriegserfahrung dort die Menschen irgendwie versucht haben, eben mit Humor das zu verarbeiten, dass die Partys in Beirut natürlich weitergehen, das zeigen und bilden auch eben diese Social-Media-Beiträge gut ab.
Das auf jeden Fall. Also wenn du fragst nach den Freunden, also ich habe auf jeden Fall Freunde aus dem arabischen Raum, insbesondere Syrien, die da wiederum eine ganz besondere Sicht drauf haben, aber wo ich schon immer wieder auch merke, dass es halt teilweise einseitig ist und dass dann tatsächlich auch KI, gefälschte KI-Bilder zum Beispiel geteilt werden, weiterverbreitet werden. Und wenn ich dann darauf hinweise, dann ist es schon so ein bisschen so ein heikler Punkt, ne? Weil man wird dann gesagt, ach naja, okay, von mir aus, dann ist es halt KI, aber es stimmt doch. Und so, ich sage, nee, es stimmt eben nicht, weil es eben gefälscht ist und du musst einfach besser recherchieren, weil wenn du das tust, dann bläst du einfach, trägst du weiter zu Desinformationen bei. Und wenn es einen konkreten Fall gibt, meinetwegen eines getöteten Kindes in Gaza, dann musst du diesen Fall eben aber auch wirklich recherchieren und dann eben auch nicht irgendwas auf irgendwas aufspringen.
Ne? Ja, also auf jeden Fall. Also da ist es gut, eben auf die Statistiken zu gehen, dass es Tausende, Zehntausende sind, die gezählt worden sind in Gaza, die getötet worden sind, Kinder, und nicht eben auf den Einzelfall, der emotionalisiert wird teilweise und eben mit Desinformation noch geschmückt wird. Und da kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, es ist wichtig zu schauen, wer steckt hinter einem Reel, hinter einem viral gegangenen Post. Das lernt man mit der Zeit auch zu lesen, ganz kritisch.
Sowieso. Also eigentlich sind wir hier zweierlei, oder? Das eine ist ja, was du jetzt auch viel mitgebracht hast, dass Krieg über Social Media auch verarbeitet wird. Wie kann ich damit umgehen mit dem Unerträglichen? Das andere ist eben, dass Krieg stattfindet auch über Social Media und wir dann diese propagandistische Seite natürlich gerade nochmal als JournalistInnen ganz besonders kritisch hinterfragen müssen und jetzt zum ersten Mal seit einigen Jahren eben auch erleben, was es bedeutet, wenn KI so verbreitet ist und im Krieg ganz bewusst angewandt wird.
Das ist in der Tat jetzt natürlich in gewisser Weise die Neuerung. Auch die Herausforderung, die Fehler der KI natürlich auch wirklich, die man tatsächlich selber mitbenutzt als Journalist, eben zu erkennen und eben nicht zu übernehmen. Vielleicht, dass wir nochmal bei diesem Beispiel Satire und Humor bleiben. Also es stimmt natürlich, dass man hier dann vielleicht eher schluckt, wenn man sowas hört, wenn es dann in der Übersetzung überhaupt möglich ist. Vielleicht hören wir nochmal in ein weiteres Beispiel rein.
سمعت الاخبار يقولوا حرب عالميه ثالثه ونهايه عالم محمود والله يا بنتي مسبكك سكه 5 كيلو طماطم وديهم فين دلوقتي هبعت لك مواليد كيسين ثلاثه ماشي واي حاجه على المنشط
محمد du hast dieses Beispiel mitgebracht, sag uns was da los ist.
Es ist auch sehr viel Sprachwitz. Ich versuche den mal zu übersetzen. Da ist ein TikToker quasi vor der Kamera und der mimt so diese Mama, die kurz vor dem Ende der Welt nochmal anruft und sagt, ich habe noch 5 Kilo Tomaten, was soll ich jetzt eigentlich machen, dass die nicht irgendwie verfaulen, und außerdem, bevor die nächste Bombe einschlägt, ich muss noch die Wäsche irgendwie rausholen, rausbringen und zusammenfalten. Und außerdem, hast du gehört eigentlich, Deutschland hat gesagt, dass sie auch eine Nuklearwaffe schicken, das sagt er tatsächlich da, und das ist aber Satire, weil alle wissen, dass Deutschland zum Glück keine Nuklearwaffe hat, und so wird eben auch die Aktualität oder werden auch Nachrichten so ein bisschen auf die Schippe genommen, weil das läuft natürlich auch parallel die ganze Zeit mit Al Jazeera, Al Arabiya, CNN, französische Nachrichten, keine deutsche Nachrichten, aber es, das ist halt auch quasi so der Gegenpol zur offiziellen Möglichkeit, sich zu informieren.
Franziska, du hast ja vorhin hervorgehoben, dass wir das hier eben oft nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können, dass es aber natürlich seine Berechtigung hat, dass man das verarbeiten muss, dass man das Grauen und die Trauer natürlich auch in solche Formen gießen muss. Also würdest du dafür plädieren, dass wir sowas eben auch mehr übernehmen, akzeptieren, mit einbinden hier in unserer Berichterstattung?
Ja, also nicht nur akzeptieren, sondern auch einfach mal selber den Mund halten und zuhören den Menschen, die selber betroffen sind und wirklich wissen, wie es ist, mit dem allen umgehen zu müssen. Wir können es ja alles nur sehr theoretisch erklären und sind dann eben erstaunt, wie kann jemand in der Situation lachen, weil wir selber glücklicherweise nicht da drin stecken müssen und diese privilegierte Position innehalten.
Also klar, solche Bilder sind natürlich, ne, wenn man jetzt meinetwegen eine Party im Libanon sieht, während da die Raketen am Himmel sind und die das fast wie so eine Art Feuerwerk, ich will nicht sagen feiern, aber zumindest beobachten. Das hat schon, also das ist schon nicht so ganz einfach, oder? Zu verarbeiten.
Das ist nicht ganz einfach. Das sind auch Traumata stecken dahinter. Es ist sowieso so eine Legende. Die besten Partys waren im Libanon in Beirut während des Bürgerkriegs irgendwo in einem Bunker. Und ich kenne auch ganz viele Diaspora-LibanesInnen. Bei Libanesinnen wird es ja sowieso nie langweilig. Also die können sehr, sehr gut feiern. Aber Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt schon den Flug und die Party in Beirut steigt und dann fliege ich natürlich jetzt auch dahin. Es ist so einfach Teil der Realität geworden. Und ich kann das, ich finde das natürlich schmerzvoll, aber ich kann es auch nachvollziehen, irgendwie das auch einzubauen in den Alltag. Weil sonst verliert man ja auch den Verstand. Also man kann sich ja nicht immer einfach nur verstecken, sondern das beobachte ich in der Ukraine, wo ich nicht mich so gut auskenne, aber ich habe da mit einigen Leuten gesprochen, da muss man auch weiterleben. Und eben wie Franziska gerade gesagt hat, das nachvollziehen zu können, das ist ja auch eine Kunst, einfach mal zuzuhören und den Leuten irgendwie dann nicht erklären zu wollen, wie ihre Realität zu sein soll.
Also was mir als Aspekt wirklich auch noch aufgefallen ist, ist, dass natürlich in Diktaturen, die ja nun mehrheitlich im Nahen Osten oder überhaupt in der arabischen Welt vorherrschen, dass natürlich Humor und Satire sowieso ein Mittel der Dissidenten immer sind und müssen, sein müssen, ja. Und man sich vielleicht auch deswegen natürlich in freien oder zumindest weitgehend freien Ländern das nicht so notwendig vorstellen muss, ne, dass man das braucht.
Ja, auf jeden Fall. Bestes Beispiel da auch Revolution 2011. Die Eltern können sich so ein bisschen erinnern, in Nordafrika im Nahen Osten, gegen Diktaturen, die sehr, 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 sehr gut mit der Bundesregierung der Europäischen Union kooperieren zum Beispiel. Und da hat tatsächlich Humor, soziale Medien damals, Facebook, oh mein Gott, also da gab es noch keinen TikTok und so, da haben soziale Medien auch so eine Art Motivation geleistet, den Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt auf die Straße und ihr könnt nicht einfach zu Hause bleiben. Und das kann ich auch weiter beobachten, dass da auch so eine Art Solidarität und Zusammenhalt gelebt wird.
Ja, also es ist ja generell immer wieder so ein Ding, dass Leute erstaunt sind davon, wie Traumabewältigung funktionieren kann. Ich glaube, da wäre es, wenn wir den Kontext mal ein bisschen größer ziehen, generell gut, sich nicht aus dem eigenen, zum Glück dann vielleicht nicht traumatisierten Background zu erklären, wie Menschen agieren, sondern sich mal damit zu befassen, was ist denn Trauma, was löst es denn aus? Und demnach nicht den Personen, die im Bewältigungsmodus sind und zum Glück einen irgendwie für sich finden, noch erklären zu wollen, dass es so nicht richtig ist. Das Gleiche hatten wir, wird schon mehrfach angesprochen, auch bei der Ukraine, dass Leute dann ganz überrascht waren, über was, wie kann es in Partystimmung im Luftschutzbunker geben, wie kann es Molotow-Cocktailpartys geben, tanzende SoldatInnen. Ja, das alles ist aber eben Teil einer völlig veränderten Realität, die wir noch nie erlebt haben. Deswegen nochmal, glaube ich, Appell zuzuhören.
Nun muss man auch sagen, Social Media öffnet uns diese Welt, aber Social Media ist eben ein zweischneidiges Schwert, das ist gar keine Frage, weil eben auch diese, das ist eben das Einfallstor eben auch für Desinformation und vor allen Dingen für Emotionalisierung und Radikalisierung ist. Also wenn ich jetzt nach einem kurzen Fazit vielleicht nochmal frage, würdet ihr sagen, Social Media macht da irgendwas besser, weil es als Ventil fungiert oder überwiegt dann am Ende doch das, sagen wir mal, der Negativeinfluss?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mich jetzt hier nicht für eine Seite entscheiden wollen. Es zeigt auf jeden Fall viele, viele Dinge. Es macht es sichtbarer. Es macht auch die gegenseitige, wenig vorhandene Sympathie sehr sichtbar. Also wenn zum Beispiel während die Raketen auf Tel Aviv losgegangen sind vom Iran aus, eine Person, eine Frau einem Fernsehsender gesagt hat, sie fühle sich wie in Gaza und das natürlich auf der anderen Seite nicht so gut aufgenommen worden sind. ist, weil das natürlich nicht so wie Gaza ist. Und da kann ich aber verstehen oder ablesen, es ist auch schwierig, Empathie für sehr viele Menschen in der Region jeweils für die andere Seite zu empfinden, obwohl es auf allen Seiten alles gibt. Da müssen, glaube ich, muss ich nochmal mehr nachdenken, wie es vor allen Dingen für jüngere Generationen möglich ist, eher die positiven Aspekte von Social Media dann zu nutzen.
Ja, wir haben ja nicht so richtig einen Vergleich, ne? Also es wäre jetzt gut dazu, dann natürlich mal Menschen zu fragen, die betroffen waren von früheren Kriegen. Glaubt ihr, ihr hättet, wenn ihr jetzt mal Social Media seht, gerne das als Ventil gehabt? Das kann man nicht so richtig vergleichen, aber grundsätzlich ist ja erstmal gut, eine Öffentlichkeit zu haben. Die negativen Seiten, wie besprochen, propagandistisches, was man dann irgendwie dekodieren muss, da ist dann einfach ganz wichtig, eine Awareness zu haben. Dann, glaube ich, wenn man das nicht einfach so weiter verbreitet und überlegt, dann kann das durchaus auch unterm Strich sogar positiv sein, wenn Menschen dadurch ein Ventil finden, einen Coping-Mechanismus, Unerträgliches irgendwie zu bewältigen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Er schrieb einen der Ohrwürmer der Fernsehgeschichte. Lalo Schifrin, der Komponist der Musik der Mission Impossible-Reihe, ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. Sein wohl berühmtestes Stück kam 1967 unter dem deutschen Serientitel Cobra, übernehmen Sie ins Fernsehen. Schifrins Musik im ungewöhnlichen Fünfvierteltakt passte atmosphärisch perfekt zu den Geschichten um Spionage und den ständigen Wettlauf gegen die Zeit. Für seinen Soundtrack erhielt der Argentinier einen seiner insgesamt 5 Grammys. Kult sind auch seine Musiken für Filmklassiker wie Bullet oder Der Mann mit der Todeskralle und die Fernsehserie Starsky and Hutch. Seine ikonische Melodie für Mission Impossible ist bis heute aktuell. Neu arrangiert kam sie ab 1996 im Hollywood-Blockbuster mit Tom Cruise auch ins Kino. Es ist eine Ära, die bei der Modezeitschrift Vogue zu Ende geht. Anna Wintour war seit fast 40 Jahren Chefredakteurin der US-Ausgabe. Nun hört sie auf. Wer ihr auf den wohl einflussreichsten Posten im Modejournalismus nachfolgt, ist noch nicht klar. Wintour, deren modische Markenzeichen eine akkurate Bob-Frisur und eine Sonnenbrille waren, prägte das Blatt. Giselle Uecker.
Seit 1988 leitete die gebürtige Britin die amerikanische Vogue. Viele verehrten sie seitdem als Modepäpstin, andere fürchteten ihre Launen. Wintour gilt auch als Vorbild der Hauptfigur im Film Der Teufel trägt Prada. Darin spielt Schauspielerin Meryl Streep eine tyrannische Magazinchefin.
Auch wenn Anna Wintour ihren Chefposten bei der Vogue aufgibt, wird sie in anderer Position im Condé Nast Verlag bleiben. Er galt als einer der stilprägendsten Saxophonisten des modernen Jazz, der US-Amerikaner Wayne Shorter. Jetzt zieht sein musikalisches Vermächtnis nach New York. Die New York Public Library for the Performing Arts hat das Archiv des 2023 verstorbenen Musikers übernommen. Das berichtet das Portal Slipdisc. Zum Nachlass gehören Briefe, Skizzen, Kassetten mit musikalischen Ideen und nie veröffentlichte Aufnahmen. Dazu rund 250 handgeschriebene Kompositionen, etwa zu seinen Songklassikern Footprints oder Night Dreamer. Das Archiv wird nun neben Sammlungen von Lou Reed und Arthur Russell aufbewahrt. Am 27. Juli wird die Neuanschaffung mit einem Fest im Lincoln Center gefeiert. Dieses Kondom sorgte Anfang Juni für Schlagzeilen. Es ist 200 Jahre alt, aus Schafsdamm gefertigt und zeigt eine Nonne und drei Priester als erotische Gruppe. Gegen das Exponat im Amsterdamer Rijksmuseum machte jetzt eine Gruppe konservativer Christen mobil, wie die Kunstzeitung Art Newspaper berichtet. Es sei eine groteske Beleidigung für Gott, die Kirche und die gesamte niederländische Nation, so die protestierende Gruppe. Sie verteilte Flyer vor dem Museum gegen die antikatholische Propaganda. Die Kuratorin des Ausstellung über Prostitution im 19. Jahrhundert wies auf den Kunstcharakter des Verhüters hin. Es sei ungleich schwieriger, Schafsdarm zu bedrucken als Papier. Laut Kuratorin stehen die Besucher Schlange, um das schlüpfrige Artefakt zu sehen. Es ist wahrscheinlich ein Souvenir aus einem Bordell und eines von insgesamt 2 Exemplaren, die heute noch existieren.
Hier ist der Popkultur-Wochentalk im Kompressor mit unseren Gästen im Studio, Franziska Clemens und Mohamed Amjahid. Hallo nochmal, ihr beiden.
Hallo.
Hey.
Thema jetzt. Die Kaulitz-Familie teilt seit vergangener Woche sehr viel Privates über das neue Reality-Format der beiden Zwillinge und auch der Frontsänger Bill bzw. seine Homosexualität. Das ist Thema.
Ich musste ganz viele Jahre meine Liebe und meine Sexualität und all das immer geheim halten. Wir hatten diesen öffentlichen Druck und wir hatten diese Karriere, die sehr abgezielt war auf junge Teenager, Mädchen.
Es war die Schlagzeile der Woche. Bill von Tokyo Hotel soll Jungs bevorzugen.
Ich habe immer den Druck gehabt von außen, nein, der Leadsänger muss Single sein, der Leadsänger muss der Begehrenswerte sein. Das hat die Plattenfirma gesagt, das hat unser Management, das haben alle gesagt. Diesen Rucksack hatte ich jahrelang auf.
Nein, ich bin nicht schwul.
Ja, Franziska, dich interessiert vor allem, was eben dieser queere Bill Kaulitz da so preisgibt.
Ja, genau. Also das war jetzt noch aus Staffel 1. Bill hat ja so ein langsames Outing vollzogen und da ging es eben schon sehr darum, wie schmerzhaft sein Weg war, wie er quasi für die ganze Band stellvertretend vom Management den Druck bekommen hat. Du darfst nicht zeigen, wer du bist. Du musst dich verleugnen, damit du Begehrbar für Teenie-Girls wirst. Dann hat er was mit einem Schlagerstar gehabt, der infolgedessen, als die Bild darüber berichtet hat, einen furchtbaren Shitstorm bekommen hat und mit dem geht es jetzt in Staffel 2 weiter. Das heißt, wir haben ein super populäre, ist wirklich gerade, glaube ich, auf Platz 1 der Serie in Deutschland stehendes Reality-Format, in dem es auch um queere Liebe geht. Und wir sind jetzt gerade im Pride Month. Das heißt, einerseits haben wir ganz viel Sichtbarkeit, aber andererseits sehen wir auch wahnsinnig viel Queerenfeindlichkeit, Bedrohung. CSDs werden abgesagt. Es gibt Vermummte, die dort Leute attackieren. Und in diesem ganzen Konglomerat frage ich mich eben, ob Reality-Formate wie Kaulitz und Kaulitz dazu beitragen können, gegen die Queerenfeindlichkeit etwas zu unternehmen.
Das fragst du dich und hast auch vielleicht schon eine Antwort gefunden. Vielleicht fragen wir aber erst mal Mohammed, was er darüber denkt.
Also erstmal Happy Pride Month an alle queeren HörerInnen.
Yes.
Ich musste an zwei Recherchen von mir denken aus den USA. Eine jetzt, eine vielleicht beim zweiten Take, wenn ich wieder reden darf. Und zwar war ich 2022 in Hollywood als Reporter und habe mir dort ganz viele popkulturelle Formate, auch Reality-TV zum Beispiel oder Serien angeguckt, wo Repräsentation sehr bewusst auch eingesetzt worden ist, um vor allen Dingen junge, queere Menschen zu empowern, überhaupt ein Outing irgendwie zu schaffen oder sich selbst zu akzeptieren. Und da gibt es auch Studien dazu, die besagen, dass es wirkt bei jungen Menschen, aber vor allen Dingen, dass es wirkt auch bei ihren Eltern. Also dass es normalisiert wird, dass es vielen Menschen dann auch nähergelegt wird. Eben, es gibt verschiedene sexuelle Identitäten und das ist auch okay. Und über die Unterhaltung das zu transportieren, das übersetzt es für ein sehr, sehr, sehr breites Publikum, das normalerweise nicht in Kontakt damit kommt.
Also ich muss ja sagen, das Problem mit dem Zwang, Single sein zu müssen, was Bill eben erzählt hat, das kennen ja sehr viele Teenie-Stars, also auch Heterosexuelle. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen für mich auch, wieso polarisiert Bill darüber hinaus so stark mit seiner Queerness? Weil Homosexualität, sagen wir mal, an sich scheint mir weniger das Problem insgesamt zu sein, als eben dezidiert Queerness, also Buntheit, oder? Wie seht ihr das?
Also müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden. Das eine ist ja die Vergangenheitserzählung und da musste Bill ja schon auch immer wieder die Frage beantworten, bist du schwul? Nein, ich bin nicht schwul. Da war das, glaube ich, schon nochmal sehr viel stärker, speziell auch die Homophobie. Damals aber noch ganz zu schweigen von Transphobie und Co. Heutzutage würde ich sagen, dass Homosexualität weitgehend akzeptiert ist. Es gibt ja auch bis weit in rechte Kreise hinein Homosexuelle, die halbwegs offen homosexuell leben. Aber genau wie du sagst, sobald es darüber hinausgeht, über die Binarität, über sehr simpel vorstellbare für andere Sexualität und solange es da irgendetwas ist, was das einfache Vorstellungsvermögen von Menschen überfordert, akzeptieren sie es nicht mehr. So. Also das sehen wir auch zum Beispiel bei J.K. Rowling.
Aber jetzt mal jenseits dieser Diskussion, aber im Grunde genommen, das, was du auch gesagt hast eben, Mohammed, also wenn man mehr Sichtbarkeit hat und eben das Ganze im Mainstream stattfindet und auch so hohe Zuschauerzahlen hat, dann trägt es eindeutig zur Normalisierung bei. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr Polarisierung. Also ist das nicht vielleicht sogar zwangsläufig? Also ohne, dass das eine oder das andere jetzt entschuldigt wird. Aber ist es nicht auch erwartbar?
Also ich glaube schon, dass es erwartbar ist, wenn irgendwas sichtbarer ist, dass dann Leute dann eher so auf Krawall gebürstet sind von rechter Seite, von rechtsextremer Seite teilweise. Aber da muss man auch unterscheiden, das ist halt menschenfeindlich. Also die Sichtbarkeit ist einfach, sei du selbst und das andere ist Menschenfeindlichkeit. Und dann muss ich an die andere Recherche denken, wenn ich ganz kurz ausholen darf. Da war ich in Florida und ich habe ein Feature gemacht, das kann man in der ARD Audiothek, glaube ich, noch hören. Don't Say Gay heißt das. Und da hat die Regierung in Florida eben ein Gesetz verabschiedet, wo man eben nicht mehr gay sagen darf, das transfeindlich ist einfach. Und da habe ich versucht zu recherchieren, von wo kam das eigentlich? Und das waren vor allem erzkonservative Mütter, die auch in der Öffentlichkeit gesagt haben, wir müssen jetzt diese Queerness zurückdrängen wegen unseren Kindern. Hm. Denen geht es nicht um ihre Kinder. Denen geht es einfach um eine Transfeindlichkeit, um eine Homofeindlichkeit. Und so ist es, glaube ich, total wichtig, dass eben immer mehr Sichtbarkeit auch möglich ist in den popkulturellen Formaten, aber auch in anderen Räumen, wo vor allen Dingen, wie gesagt, junge Menschen unterwegs sind.
Genau dieses Narrativ sehen wir ja bis in CDU-Kreise hinein auch, dass man immer wieder Queerness und Jugendgefährdung gerne miteinander verbindet. So, und mal abgesehen von den ganz harten US-Beispielen, die wir sehen, oder auch, dass Viktor Orban Prides verbietet, dass man in zig Ländern jetzt wieder verbieten möchte, dass ein drittes Geschlecht anerkannt werden darf, beobachten wir auch in Deutschland, Julia Klöckner verbietet dem Bundestagsmitarbeiterinnen-Netzwerk die Teilnahme am CSD, weil der politisch sei. Was ist daran politisch, irgendwie selbstbestimmt Sexualität und Gender zu leben?
Naja, so dezidiert politisch ist das schon. Also das ist ja eine politische Veranstaltung, sagen die Macher ja selber, oder?
Naja, aber es geht, aber ganz viele Menschen, die daran teilnehmen, denen geht es darum, dass sie mit Pride eben ihre eigene Sexualität, ihre eigene Realität, ihr eigenes Gender leben dürfen. So,
naja, aber da kann man ja einfach auf das Grundgesetz nochmal gehen.
Also genau, da wird es ja eigentlich garantiert, ne? Also genau. Ja.
Und deswegen fände ich es jetzt auch nicht so schlimm für die Neutralitätspflicht, wenn man damit, wenn man unbedingt die Musik mag, wenn man da mitläuft. Ich finde es aber total spannend zu sehen, wie das auch importiert wird nach Deutschland aus dem englischsprachigen Raum. Du hast ja schon J.K. Rowling erwähnt und wir haben gerade kurz über die USA gesprochen. Und das, also ich habe sehr, sehr viel gelernt, indem ich beobachtet habe, dass das, was vor 2, 3, 4 Jahren eben in den USA passiert ist, jetzt hier in Deutschland versucht wird. Also ganz dezidiert auf eine Minderheit zu gehen, Transmenschen, die wirklich weniger als 1% ausmachen und daraus eben so das Ende des Abendlandes irgendwie zu konstruieren. Das motiviert sehr viele Menschen dann doch irgendwie in rechtsextreme Kreise sich reinzukuscheln. Ich erinnere nur an den aktuellen Brandenburg-Trend. Ein Drittel der Menschen dort möchte die AfD wählen und die AfD ist einfach offen queerfeindlich. Mhm. Also das ist eben die Normalisierung von diesen Ansichten, die auch gefährlich wird.
Wobei ich schon nochmal dafür werben würde, dass man auch ein bisschen differenziert oder diese Diskurse auch ein bisschen auseinanderhält. Also ich würde mal sagen, wer, sagen wir mal, die ganze Trans-Debatte anders betrachtet als vielleicht andere, dann muss er nicht unbedingt queerfeindlich sein. Also ich finde schon, dass, also ich würde dafür werben, dass wir das im Einzelnen auseinanderhalten, also dass konservative Positionen sich zum Beispiel auch an juristischen Urteilen orientieren. Ne? Also dass man nicht jetzt jeden Fall, der für oder gegen den transsexuellen Menschen ausgesprochen wird, dass man den gleich in die Ecke Queerfeindlichkeit oder so rückt. Also,
was bedeutet anders betrachten? Das kann man ja diskutieren.
Genau, also genau. Man muss, finde ich, jeden Fall sich genau anschauen, ne? Was er letztlich bedeutet. Aber damit wir nochmal auf Kaulitz und Kaulitz kommen, also ich finde interessant ja, wenn man sagt, man will sichtbarer sein, aber gleichzeitig natürlich bezahlt man ja immer einen Preis dafür, ne? Das ist gar keine Frage. Also ich denke auch die beiden oder speziell Bill muss sich ja auch über bewusst sein, wenn er jetzt eben die Kameras überall hinlässt, dass das den Leuten unter Umständen eine Dorn im Auge ist. Hören wir nochmal ganz kurz rein, was er sagt.
Ich liebe es, nach Hause zu kommen.
Ich mach die Tür zu allem auf.
Von dir alles?
Bei mir alles.
Ja.
Die erste Frage, die Birk und ich uns gestellt haben, als wir darüber nachgedacht haben, okay, lass uns doch Kameras einfach mal mitnehmen, einfach mal Kaulitz Hills zeigen. Ach so, aber dann wirklich so zu Hause und überall, im Schlafzimmer und überall. So, ja klar, auf jeden Fall, habe ich überhaupt kein Problem mit. Finde ich ja schön, wenn die Leute mal mein Haus sehen. Und ich war sofort so, ja nee, aber bei mir zu Hause würde ich das ungern filmen. Und und damit haben wir es eigentlich geklärt. Dann habe ich gesagt, so, okay, dann filmen wir bei dir zu Hause.
Tja, Franziska, du bist ja die Expertin für diese Sendung. Macht er sich da nicht auch ein bisschen angreifbar, wenn er eben alle Kameras in sein Leben reinlässt?
Ja, na klar, aber Bill hat sich da auch inzwischen einfach ein wahnsinnig dickes Fell angewöhnt oder zugelegt, kann man sagen. Also ich glaube, es geht auch weniger darum bei der Betrachtung oder bei der Frage, inwieweit Kaulitz und Kaulitz der queeren Szene helfen kann, ob Bill weiterhin angegriffen wird, denn das ist, glaube ich, für ihn inzwischen einfach Teil seines Lebens, sondern es geht, glaube ich, so ein bisschen um die Frage, inwieweit ist er als Identifikationsfigur geeignet. Und da muss man jetzt sagen, was natürlich nur den allerkleinsten Teil der Gesellschaft betrifft, ist, mit einem Promi zusammen zu sein Und es gibt dann ja auch einige Partner von ihm, die sagen, nee, deswegen eben möchte ich nicht mit dir zusammen sein, weil mir diese Prominenz, das genau, was du gerade angesprochen hast, zu viel ist. Mhm. Aber die andere Seite, diese Feindlichkeit, dieses aufgrund deines, du lebst einfach nur deine Realität und dafür greifen dich Menschen an, das ist, glaube ich, schon was, womit sich viele identifizieren können. Und dann muss man jetzt bei manchen Fällen von Kaulitz und Kaulitz, bei manchen Folgen vielleicht sagen, okay, es braucht eine Triggerwarnung, weil es ganz schön heftig ist, was da zitiert wird. Aber grundsätzlich ist es doch sehr wichtige Aufklärungsarbeit, die da geleistet wird darüber, was für eine Feindlichkeit es gibt und aber auch gleichzeitig, dass es einfach nur völlig harmloses, berechtigtes, die eigene Realität leben ist.
Mhm. Deutsche Kardashians, also das, das kann man ja auch bei anderen Reality-Formaten auch durchdeklinieren, wenn so Promis einfach ihre Häuser aufmachen und Millionen gucken zu, während teilweise ja auch banale Sachen besprochen werden, aber auch sehr menschliche Sachen besprochen werden, die Millionen andere Menschen auch betreffen und das halt sich durchdekliniert bei Sexismus oder Queerfeindlichkeit oder Rassismus zum Beispiel. Ich finde es aber auch interessant, dass viele andere Formate ja damit arbeiten. Queer Eye zum Beispiel, das wurde ja auch in Deutschland versucht, hier in Berlin, und das hat schon sehr viele Menschen auch erreicht, also wo queere Menschen halt zu anderen Menschen gehen, nach Hause auch, und deren Leben umkrempeln im positiven Sinne. Weil queere Menschen haben der Menschheit halt Design und guten Geschmack auch geschenkt. Kann man auch mal das feiern. Oder Princess Charming, das hast du ja auch mitgebracht, Franziska.
Genau, da wäre ich als nächstes aufgekommen. Das ist eine Dating-Show für Frauen, die Frauen lieben.
Genau, die hat am 24.07. Premiere für die 5. Staffel. Und Princess Charming ist eben ein Reality-Format, was sich zur Aufgabe gemacht hat oder so zum Mantra, nicht aufs Mobbing zu gehen, nicht auf zwischenmenschliche Skandale so sehr, sondern eher in respektvollen Umgang. Natürlich gibt es auch viele Tränen und viel, jetzt hat auch eigentlich die Princess sich eine ausgesucht, die sich verliebt hat und die eben mit einer anderen so. Das ist natürlich alles noch im Begriff und diese klassischen Reality-Elemente, aber es geht da wirklich auch sehr um das Respektvolle, um das Aufklären. Es sind immer wieder auch Transpersonen dabei. Kritisieren kann man das dann doch oft, die sehr normschönen Frauen eben die Princesses sind und dass jetzt auch die normschönen eher dann am Ende gewinnen. Das ist alles auf jeden Fall kritisierbar und ich sehe auch kritisch, dass jetzt zum ersten Mal mit Nessie on Tour eine Influencerin die Princess ist, was irgendwie dann so ein bisschen weniger als Identifikationsfigur meiner Meinung nach geeignet ist, weil es schön wäre, wenn es Personen aus dem Alltag heraus sind. Aber die Effekte waren doch richtig toll, die Princess Charming hergestellt hat. Nämlich neben dieser Aufklärung auch der Community-Effekt. Also ich erinnere mich, vergangenes Jahr gab es ganz viele Watch-Partys in Berlin, Köln und anderen Städten. Das Finale haben wir dann alle zusammen zu 1500 Girls in einem cuten Berliner Club geguckt und es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, mit so vielen so friedlich diesen schönen Vibe zu erleben. Und dann vielleicht noch ein kleiner Schlenker dazu, das hilft jetzt nicht dem verunsicherten, Feindlichkeit ausgesetzten Trans-Kid, was irgendwo in Ostsachsen in Löbau sitzt, wenn 1500 erwachsene Berliner Girls eine gute Zeit haben. Mhm. Aber für die Gesamtheit muss man doch sagen, dass Aufklärung, Awareness überall potenziell helfen kann und es deswegen auch doch einen positiven Effekt haben kann. Dann eben ganz wichtig aber ist, dass Leute das auch weitertragen, die Botschaften, die von solchen Sendungen ausgehen.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine starke Rede dafür, damit wir noch einen kurzen Eindruck von bekommen.
Auf jeden Fall die spannendste Zeit meines Lebens, weil ich jetzt anfange, mal richtig zu daten und das eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben richtig gemacht habe. Ich stelle mir meine Traumpartnerin so vor, dass sie mich unterstützt, dass sie mich mit ganz viel Liebe überschüttet. Und dass sie auch ein Interesse hat, ja, für immer zusammen zu bleiben und auch monogam zu leben. Also jetzt so kurz bevor es losgeht, mein Herz pocht und ja, ich bin total nervös und ich kann es einfach gar nicht mehr abwarten. Die Frauen.
Da verbergen sich ja durchaus bürgerliche Vorstellungen auch von der ja. Liebe, ne? Also wie man sie lebt.
Ja, Queers können auch sehr spießig sein und das ist ja auch okay. Ich muss zugeben, Dating-Shows sind nicht so mein Ding. Ich bin eher so auf Drag Race. Das ist so eine Competition-Show von Drag Queens. Die gibt es auch in verschiedenen Ländern, vor allen Dingen USA, Großbritannien zum Beispiel. Das finde ich ganz gut mit RuPaul, weil da einfach mehr Drama und die Leute schreien sich an. I love that. I'm living for that.
I feel you.
Aber ich finde es ja auch, vor allen Dingen jetzt das Beispiel mit Princess Charming. Es gibt ja ein großes Problem mit lesbischer Sichtbarkeit auch innerhalb der queeren Community. Und das sind halt Formate, die das eben auch ermöglichen. Das klingt immer so banal, 1500 Leute kommen zusammen und haben eine gute Zeit, aber das ist doch eigentlich ganz schön, dass die zusammenkommen. Und wer es nicht mag, der soll einfach Musikantenstadel gucken, ist auch okay.
Exactly.
Ich finde einen Komplex, den wir vielleicht noch ansprechen sollten, das ist einerseits Sichtbarkeit von Queer, die wir jetzt ja alle als positiv bewerten, aber gleichzeitig natürlich auch eine krasse Kommerzialisierung, die in diesen Shows doch immer wieder betrieben wird. Vielleicht, wie steht ihr dazu?
Ich finde es nervig. Ich weiß nicht, was du, Franziska, dazu sagst.
Ja, selbstverständlich. Es wäre schön, wenn es auch ohne mit ein bisschen weniger Pinkwashing alles stattfinden könnte. Und das ist ja auch, was ich gerade meinte mit der Influencerin, die jetzt sogar die Princess ist, dass Teilnehmerinnen Influencerinnen sind, das sehen wir schon länger bei Princess Charming. Und die Bewegung ist auch ein bisschen schade für die Identifizierbarkeit der breiten Menge eben. Es wäre schöner, wenn aus ganz vielen verschiedenen Berufen und Backgrounds Teilnehmerinnen dabei wären und keine, die das eben nutzen wollen, um daraus einen Karriereweg zu gründen, ganz klar.
Auch eine andere Stelle, ein anderes Beispiel, es wird ja jetzt auch im Pride Month so geguckt, welche Firma hat welches Logo in der Regenbogenfarbe irgendwie gepostet. Viel weniger geworden, weil die alle natürlich Geschäfte mit Trump machen wollen. Und ich finde Repräsentation wichtig, darüber haben wir ja gerade gesprochen, aber muss jetzt irgendwie so eine multinationale Bank, die eigentlich sehr, sehr böse Geschäfte macht, unbedingt Regenbogen-Pinkwashing machen? Das kann man natürlich auch und sollte man kritisch betrachten. Und im queeren Sinne ist es, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie eben für dieses Transkit in Sachsen hilfreich.
Also Luft nach oben ist noch.
Auf jeden Fall.
Dating-Shows und überhaupt queere
und nach
Sichtbarkeit
unten
angeht.
Bei Reality-Formaten auf jeden Fall immer auch.
Dann würde ich sagen, lassen wir es bei diesem Fazit oder fällt euch noch was ein, was ihr dazu nochmal abschließend sagen möchtet und den Hörerinnen auf den Weg geben möchtet?
Also vielleicht kann man sagen, unterm Strich, was brauchen queere Menschen? Akzeptanz, Sicherheit, rechtliche Anerkennung, Teilhabe, Gesundheitsversorgung und. Natürlich eine inklusive Sprache, eine inkludierende Gesellschaft. Und jetzt gerade, wo Hasskriminalität so heftig steigt, also allein was geschlechtsbezogene Diversität angeht, 2024 ein Anstieg um 35% ungefähr, da natürlich umso mehr. Und das kann auf gar keinen Fall eine Reality-Show leisten. Das muss eine Gesellschaft insgesamt leisten durch Bildung, Repräsentanz, Allyship, hingucken auch. Und vielleicht noch dazu, dass man unterm Strich feststellen kann, dass das eher hilfreich als schädlich ist, so Kaulitz und Kaulitz oder Princess Charming ist vielleicht für alle Menschen, die das gucken und sich denken, hey, ich würde gerne irgendwie helfen. Die nächste Frage, kann ich das auch abseits des Glitzernden oder des Funny Watch-Party-Abends machen? Ja, man kann zum Beispiel gucken, wo die ganzen vielen Kleinstadt-Prides sind, die bedroht sind und sich überlegen, hinzufahren. Also das vielleicht noch so als Message dazu, um nicht immer nur dieses, es ist alles glitzernd und sichtbar und schön und toll stehen zu lassen.
Das, was Franziska sagt.
Kurz und klar. Franziska Clemens und Mohammed Amjahid, unsere Gäste heute im Popkulturwochentalk im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank an euch beide für diesen Besuch im Studio.
Danke, Max.
Danke.